die Lebenshilfe heute mit Sabine Böhler und der Naturheilpraxis und dem Heilpraktiker Andreas Groß. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sprechen in der nächsten Stunde über Verdauungsstörungen. Von dem US-Schriftsteller Erskine Cordwell stammt das Zitat: Eine gute Regierung ist wie eine geregelte Verdauung. Solange sie funktioniert, merkt man von ihr kaum etwas. Das ist ja vielleicht auch erstmal gut so, denn wer möchte nicht gerne essen und leben können, wie er will? Heute geht's bei uns schwerpunktmäßig um die Verdauung. Und wer schon massive Verdauungsprobleme hat, mit Galle- und Bauchspeicheldrüsenbeschwerden oder Sodbrennen zu tun hat, der wird vielleicht sagen, hätte ich doch bloß vorher gewusst, wie ich dem Ganzen entgegensteuern kann. Sogar die Ursache von Herz-Kreislauf-Störungen, Herzklopfen oder gar Schwindel können eventuell mit Beschwerden des Magen-Darm-Trakts in Verbindung stehen. Also, wir sprechen in der nächsten Stunde mit unserem Experten für ganzheitliche Medizin und Naturheilkunde, dem Heilpraktiker Andreas Groß, über die Zusammenhänge von Verdauungsstörungen und deren versteckten Ursachen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich hier bei mir im Münchner Radio Horeb Innenstadtstudio Andreas Groß. Grüße Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, Ihr voller Name, das ist Andreas Franziskus Groß. Sie sind Jahrgang 1962, verheiratet, Vater von 3 Kindern, alles Mädchen, auf die Sie ganz stolz sind. Und seit 1992 sind Sie Heilpraktiker. Spezialisiert haben Sie sich auf traditionelle europäische Naturheilmedizin, auf Ausleitungsverfahren und unter anderem auf biologische Krebs- und Schmerztherapie. Und Sie sind systemischer Paar- und Einzeltherapeut. Ja, zu Ihnen kommen in der Regel die Menschen, Herr Groß, wenn die sogenannte Schulmedizin einfach nicht mehr weiter weiß. Was unterscheidet denn Ihre Ansätze, also die Ansätze und die Therapie der ganzheitlichen Naturheilkunde, die der Schulmedizin?
Ja, das ist eine oft gestellte Frage, die man mit wenig Worten kaum komplett beantworten kann. Generell gibt es viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, das Ziel sowohl der Schulmediziner wie auch der Naturheilkundler, also in meinem Fall der Heilpraktiker, ist ja, den Leidensdruck eines Patienten zu reduzieren, ihn seine Leiden zu verringern oder im Idealfall auch seine Beschwerden auszuheilen. Was die Differenzierung dieser beiden medizinischen Bereiche betrifft, so hat im großen Bild der Schulmedizin doch die symptomatische Behandlung Vorrang genommen. Das bedeutet, dass das Augenmerk sehr stark auf die Symptome gerichtet wird. Das ist natürlich in der Naturheilkunde auch schon immer so gewesen. Nur erfolgt dann eben auch eine, wie man sagt, symptomatische Behandlung. Das heißt, durch allopathisch, also synthetische Präparate, wird versucht, dieses Symptom im Idealfall so schnell als möglich beiseite zu schieben. Man muss das so sagen, es ist oft ein Prozess der Symptomunterdrückung oder der Verdrängung von Heilungsprozessen. Das heißt, Symptome entstehen ja, weil der Körper versucht, über diese Symptomatiken auch Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Und wenn diese Prozesse durch Medikamente, vereinfacht gesagt, unterdrückt werden, gelangen diese krankhaften Prozesse oft auf ganz andere Ebenen. Das heißt, sie werden immer mehr in die Tiefe gedrängt und können dann durchaus in ihrer Schwere zunehmen. Die Naturheilkunde oder wie es auch früher war, die traditionelle europäische oder abendländische Medizin, wie sie eben heute auch von vielen Kollegen praktiziert wird, versucht natürlich die Symptome eher als eine Art Wegweiser zu den Ursachen zu nutzen. Also man versucht mit der Naturheilkunde die wirklichen Ursachen der Störungen zu finden. Die können natürlich auch auf der seelischen Ebene ihren Ursprung haben. Und dann, und das ist vielleicht dann doch dieser gravierende Unterschied, man greift, wenn möglich, eben nicht auf allopathische Mittel zurück, also auf synthetische Mittel, sondern setzt gut gewählte naturheilkundliche Mittel ein. Das können Tinkturen sein, das können ganz einfach verordnete Heiltees sein oder zum Beispiel auch die Frischpflanzensäfte. Das heißt, es gibt verschiedene Formen und dort kann man dann mit diesen naturheilkundlichen Mitteln eben nicht die Symptome nur unterdrücken, sondern die Ursachen behandeln. Und das ist im Grunde genommen dieser Königsweg der Therapie, den Grund, die Ursache finden, mit natürlichen Mitteln behandeln und ausheilen.
Vielleicht noch ein paar Worte zu ganzheitlich, weil der Begriff ganzheitlich, damit wird auch gerne geworben heute. Was heißt das jetzt in Ihrem Fall?
Dieses Ganzheitliche ist dieses Erfassen der zum Beispiel der Krankheitsauslöser, der Symptomatiken, dass man nicht versucht, alles zu differenzieren und zu spezialisieren. Das ist natürlich ein Bereich in der Schulmedizin, der einerseits sowohl wissenschaftlich wie eben auch medizinische gute Erkenntnisse oder auch Diagnosemöglichkeiten mit sich bringt. Die einzelnen Fachgebiete werden aber oft nicht mehr miteinander verbunden, so dass man eben dieses komplexe Bild eines Menschen nicht mehr erfassen kann, denn man behandelt ja als Naturheilkundler in den Praxen nicht primär die Krankheit, sondern eben den Menschen. Man versucht überhaupt auf einer zwischenmenschlichen Ebene ein Team aufzubauen, ein Team zwischen mir in dem Fall als Behandler und dem Patienten, der mit seinem Leidensdruck in die Praxis kommt. Und ich habe da so eine Metapher für mich mal entwickelt. Ich sehe mich in der einen oder anderen Behandlung eher wie eine Art Fährmann. Das heißt, ich nehme meine Patienten, die Menschen, die also zu mir kommen, wie in ein Boot und schaue, mit welchem Rhythmus und mit welcher Motivation er rudert, metaphorisch natürlich gesprochen. Und in diesen Rhythmus rudere ich mit ihm mit. Also das heißt, ich begleite ihn und führe ihn auch in diesen Behandlungsprozess, mit dem Ziel, ihm sozusagen an diesem neuen Ufer mit einer verbesserten Gesundheit auch wieder eigenverantwortlich auch entlassen zu können.
Zu Ihrer Person muss man vielleicht noch sagen, dass Sie Christ sind, denn oft wird ja angenommen, dass Heilpraktiker mit ihren Heilungsansätzen auch in der Esoterik oder in New Age beheimatet sind. Ja, heute geht es uns um Verdauungsstörungen, Herr Groß, und Sie sagen, dass sie weit verbreitet sind mit steigender Tendenz, ja, und sogar Kinder schon betroffen sind.
Ja, das kann man durchaus so nennen. Die Verdauungsstörung haben eine steigende Tendenz. Vor allen Dingen bei uns eben in den westlichen Industrienationen entstehen ganz neue Krankheitsbilder, die man so wissenschaftlich noch gar nicht erfasst hatte, die auch in der alten Literatur so nicht beschrieben werden. Es ist eigentlich paradox, dass wir in einer Welt des Übermaßes und der Fülle doch auch durch Verdauungsstörung dann einen Mangel tatsächlich an Energie, an Vitalstoffen entwickeln können. Und dieser schleichende Beginn führt oft dazu, dass vieles übersehen wird oder dass dann Beschwerden schon auch schnell in chronische Verläufe übergehen können. Die Verdauungsstörungen bilden sehr häufig auch die Grundlage, das ist wesentlich mal hier festzustellen, für andere Erkrankungen. Das bedeutet, wenn es auf der Ebene der Verdauungssysteme Störungen gibt, können daraus sich ganz andere Krankheiten entwickeln, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Schmerzerkrankungen. Und es kommt eben dann zu Einschränkungen der körperlichen oder geistigen Vitalität. Man sieht ganz andere Symptomatiken. Und bei genauer Betrachtung stellt man fest, das Ganze hat doch mit einer Störung der Verdauungsprozesse begonnen.
Und woran merke ich denn das nun, dass meine Verdauung gestört ist?
Ja, die Symptomatiken sind sowohl still, schleichend, aber auf jeden Fall sehr individuell zu betrachten. Das ist sehr wichtig bei der Behandlung dieser Störungen. Es gibt Menschen, die unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme schon Störungen haben, zum Beispiel Sodbrennen oder Völlegefühl, also Druck in der Magengegend.
Wenn man sagt, ach, ich habe zu viel gegessen, das muss es nicht unbedingt sein, zu viel essen, sondern schon, dass eine Störung vorliegt.
Im Allgemeinen essen wir generell sehr viel. Es gibt sogar Nahrungsmittel, die aufgrund zum Beispiel eines hohen Kohlenhydratanteils unser Sättigungsgefühl verhindern. Das bedeutet, dass wir durchaus 2/3 zu viel an Menge zu uns nehmen, weil unser Körper schon mehr oder weniger resigniert hat, uns nach 1/3 der Nahrung zu signalisieren, danke, es reicht, ich bin gesättigt, wir essen zu viel. Und das sind dann oft Menschen, die dann relativ schnell Symptome entwickeln. Zum Beispiel bei Störungen im Magen geht es relativ schnell. Störungen im darunterliegenden 12-Fingerdarm zum Beispiel können auch, ich sage jetzt mal, 15 bis 20 Minuten nach dem Essen auftreten. Alles andere, was später kommt, sind oft Störungen innerhalb des Darmes, Völlegefühl, Blähungen, dieses Sodbrennen oder dieser retrosternale, das heißt der Schmerz in dem Brustbein dann auch aufstoßen oder dann eben die Entwicklung von chronischen Verstopfungen, also dieser medizinischen Obstipation oder die Diarrhoe, das Gegenstück, also der Durchfall, der chronische. Das sind dann schon therapeutisch diagnostische Hinweise, wo man weiß, da liegen Verdauungsstörungen vor und die sollten auf jeden Fall ernst genommen werden und auch naturheilkundlich behandelt werden, weil sich auf dieser Ebene dann sehr viel andere Krankheitsbilder doch entwickeln können.
Und eines dieser Syndrome, über das wir heute auch besonders sprechen möchten, wo Sie sagen, das ist auch schon sehr verbreitet, das ist das Röhmheld-Syndrom.
Ja, das Röhmheld-Syndrom wird auch gastrokardialer Symptomkomplex benannt. Es ist eigentlich schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, bekannt, wird aber interessanterweise medizinisch oft nicht korrekt erfasst. Dieser Begriff gastrokardialer Symptomkomplex bedeutet eigentlich, gastro bezieht sich auf den Magen und kardial auf das Herz. Es sind Symptome ähnlich wie Angina pectoris, das heißt Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße, Übersäuerung des Herzmuskels mit den typischen Symptomen. Das kann Schmerz hinter dem Brustbein sein, das kann Herzklopfen sein, Kurzatmigkeit, auch Angstzustände, Hitzewallungen können auftreten, Benommenheit, Schwindel. Also alle Symptomatiken, Herzdurchblutungsstörung, also dem Angina pectoris. Und diese Probleme werden primär natürlich erst einmal kardiologisch behandelt. Diese Menschen, die unter diesen Symptomen leiden, gehen aufgrund des Leidensdruckes erst einmal zum Herzspezialisten. Dort erfolgen dann natürlich die üblichen Untersuchungen. Sehr häufig stellt man dann fest, Herz-Kreislauf-System ist gesund. Es gibt da immer wieder in der Praxis dieses Phänomen, wo ich denke, aha, so wie die Symptome beschrieben werden, sieht das durchaus aus wie ein gastrokardialer Symptomkomplex, also dieses Röhmheld-Syndrom. Wichtig ist, der Patient oder die Patientin muss kardial, also herzmäßig auch abgeklärt sein. Aber wenn dort alles in Ordnung ist, sprechen die Symptome sehr häufig für diese Störungen. Man hat es früher gesagt, diese Dyspepsie, das heißt diese gestörte Verdauung innerhalb des Magens, führt zwangsläufig zu einer erhöhten Gasbildung. Und dadurch kommt es zu einem verstärkten Druck von Verdauungs-, also Fäulnis- oder Gärungsgasen innerhalb des Magen-Darm-Traktes, zu einem verstärkten Druck von unten auf das Zwerchfell. Am Zwerchfell ist die Herzspitze vom Herzbeutel verwachsen. Und da gibt es rein mechanische Störungen über diese Ebene, über diesen Druck auf die Herzspitze, auf das Herz. Es kommt wirklich auch zu Durchblutungsstörung des Herzens. Ich kann mich da jetzt gerade, wenn ich über diese Thematik spreche, an eine Patientin erinnern, wo das sehr ausgeprägt war. Sie arbeitet in einer Firma, in dessen Haus sie auch lebte, also im dritten Stock, Dachterrassenwohnung. Und nach dem Mittagessen lief sie diese drei Etagen nach oben, es gab keinen Lift. Und wenn sie oben angelangt war, nach dem Mittagessen, hat sie massive Beschwerden gehabt, sodass sie kurzatmig die letzten Stufen gehen konnte. Und sie litt unter starker Beklemmung, Schmerzen, Druck, Aufstoßen, vor allen Dingen eben diesen Schmerz in der Herzgegend. Und sie machte sich viel Sorgen, was berechtigt ist, ging auch dann immer zu ihrem Arzt, ist sogar zweimal notfallmäßig eingeliefert worden auf Verdacht Herzinfarkt. Es war im Grunde genommen das klassische Röhmheld-Syndrom. Es wurde mit relativ geringen Aufwand so behandelt und die Beschwerden verschwanden damals auch sehr schnell. Ich kann mich da erinnern, einerseits war der Behandlungserfolg doch durchaus schnell erzielt worden und andererseits waren die Symptome sehr stark. Auch jüngere Leute können diese Beschwerden haben. Da findet man in den Praxen immer wieder auch diese typischen Beispiele, wo dann dieses psychosomatische Herzsyndrom diagnostiziert wird. Das sind also Menschen, vielleicht ab 45, ab 40, auch manchmal 35, die schnell, hektisch essen und in dieser schnellen Berufswelt dann auf die richtige, ruhige Ernährung nicht achten. Und sie entwickeln dann diese Symptome. Und die Diagnose vom Kardiologen, psychosomatisches Herzsyndrom, das heißt, er findet nichts am Herzen, stellt aber fest, dass Herzrhythmusstörungen da beschrieben werden.
Und ist es denn dann so, dass mein Hausarzt, der ja dann vom Kardiologen den Arztbrief bekommt, mich darauf aufmerksam macht. Das könnte vielleicht auch mit Ihrer Verdauung zusammenhängen und mich nach meinen Essgewohnheiten fragt. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Das richtet sich immer nach, ja, man muss das vielleicht so betonen, nach der jeweiligen fachlichen Kompetenz, sowohl von Schulmedizinern wie auch von Heilpraktikern, dieses Krankheitsbild zu erfassen. Es ist relativ weit verbreitet, wird aber sehr häufig eben nicht erkannt. Und die Betroffenen haben dann schon eine gewisse Odyssee hinter sich auf der Suche nach den Ursachen, weil diese Symptomatik kann natürlich still beginnen, kann aber auch sehr heftig, sehr plötzlich auftreten. Mhm. Gerade nach dem Überessen, nach dem zu schnellen Essen, die Unverträglichkeiten zu Fett und dann eben auch Störung innerhalb der Verdauungsdrüsen. Und die Symptomatik ist schon sehr ausgeprägt.
Nun sind wir ja Menschen, die sehr auf Bilder ansprechen, ob nun draußen die Plakate oder auch Filmwerbung oder dergleichen, Herr Groß. Und immer wieder wird geworben für Medikamente, die uns helfen, nach einem fetten, nach zu viel Essen. Und Sie haben ja schon gesagt, Verdauungsstörungen können mit Völlegefühl, Sodbrennen oder auch einfachen Blähungen beginnen. Und was gaukelt uns da vielleicht die Werbung vor, wie wir das einfach beheben können? Und was sagen Sie als Heilpraktiker dazu?
Ja, gerade in der Werbung werden ja oft Präparate angepriesen, die eben eine sehr schnelle Wirkung haben, aber nicht auf der Ebene der Heilung, sondern eher der Symptomunterdrückung. Das kann in bestimmten Fällen sehr nützlich sein, weil nicht immer kann man sagen, ich begebe mich jetzt in eine intensive Behandlung. Aber die Zielsetzung sollte immer sein, die Symptome zu erfassen und nicht beiseite zu schieben oder zu unterdrücken, weil früher oder später wird sich dieses Behandlungsmuster rächen. Das heißt, irgendwann bricht mehr oder weniger doch diese unterdrückte Symptomatik durch und umso schwieriger ist es dann auch zu behandeln. Es erfordert dann einen höheren Zeitaufwand oder einen höheren Einsatz auch von den Medikamenten. Gerade diese pflanzlichen Mittel bei Röhmheld-Syndrom sind ja sehr effektiv. Wir haben da sowohl Heilpflanzensäfte, wir haben sehr gute Tinkturen. Früher hat man auch zu Zeiten der Hildegard die Medizinalweine sehr angepriesen. Diese Pflanzen, die speziell oder die pflanzlichen Wirkstoffe, die auch speziell bei diesem Röhmheld-Syndrom gute Wirkungen zeigen, sind eben Pflanzen mit Bitterstoffen oder entblähenden Eigenschaften, gerade diese karminativen, also entblähenden Pflanzen, das waren ja die klassischen Brotgewürze, der Anis, Fenchel, der Koriander und der Kümmel. Die kann man so, also vor allen Dingen als Tee oder in Tinkturen gut einsetzen. Der Klassiker ist nach wie vor Gentiana lutea, also unser gelber Bergenzian, der jetzt schon beginnt wieder in den Bergen, in den Alpen in die Blüte zu treten. Und diese Bitterstoffe, es ist eines unserer stärksten Bitterstoffpflanzen, die wirken sehr gut auf die Verdauungsdrüsen, sodass eben Verdauungssäfte gut produziert werden, die Aufspaltung der Eiweiße und auch der Fette positiv ist. Und so kann man den Magen zum Beispiel tonisieren, ihn kräftigen. Dann sollte man auf jeden Fall erwähnen, Absinthum, also der gute alte Wermut, sowohl als Wermutwein, wie eben auch in der Form der Frischpflanzensäfte oder der klassischen Teedrogen. Ich kann es jedem meiner Kolleginnen und Kollegen auch nahelegen, die Phytotherapie nicht zu vernachlässigen. Manchmal hat man so den Eindruck, naja, so ein Tee bringt doch nicht so viel Wirkung wie vielleicht mein verordnetes Tonikum, also meine Tinktur. Aber die Tees mit ihrer sanften, aber hochkomplexen synergetischen Wirkung bringen mich auch immer wieder zum Erstaunen, dass also ein gut rezeptierter Tee durchaus bei solchen Krankheitsbildern schon ganz positive
also
Wirkung
kann
bringt.
Ich einen Tee nicht nur einsetzen zur besseren Ursachenbekämpfung, also als Alternative vielleicht zu den Medikamenten aus der Apotheke, den synthetischen, schulmedizinischen, sondern Heiltees stärken auch schon auf Dauer meinen Organismus und regen auch meinen inneren Arzt an, von dem ja auch immer gerne gesprochen wird.
Ja, es ist so. Also viele Wirkstoffe, die in den Pflanzen sind, vor allen Dingen das Zusammenspiel dieser Pflanzen, diese Synergie, verblüfft die Wissenschaft immer wieder aufs Neue. Und viele Dinge hat man ja versucht zu synthetisieren oder zu standardisieren, also nachzubauen. Und es ist uns nicht gelungen, weil einfach in dieser Pflanzenwelt der Schöpfungsplan drin ist, dieses Schöpfungswunder. Und man kann es einfach so sagen, diese göttliche Rezeptur, die in den Pflanzen drin ist, ist immer wieder erstaunlich. Und die Pflanzen haben gerade auch in der vereinfachten Verordnung als Teedrogen eine tiefgreifende Wirkung. Mhm. Und der Kalmus, Schafgarbe, das sind so Pflanzen, die mir gerade für den Magen auch noch einfallen. Und es sollte immer wieder eingesetzt werden, vor allen Dingen dann auch bei Menschen, die konstitutionell auch abgeschwächt sind. Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel eine Schwäche in der Fettverdauung, die anderen tun sich schwer in der Kohlenhydrat- oder Eiweißverdauung, die haben generell einen empfindlichen Magen. Und wenn diese Menschen zum Beispiel irgendwo eingeladen sind zum Essen und sie nehmen vorher schon ein Bitterstoffpräparat oder trinken ihren Magen-Darm-Tee, dann ist es sehr häufig so, dass das Essen viel besser vertragen wird und das Ganze natürlich dann auch viel mehr Spaß macht.
Woran merke ich denn jetzt, welcher Typ ich vielleicht bin, Herr Groß, und welchen Tee ich zu Hause haben sollte?
Also es gibt vielleicht 25 Pflanzen, die jeder, der sich damit beschäftigt, zu Hause haben soll. Denn aus diesen 25 Pflanzen kann man im Allgemeinen Tees selber sich mischen, wenn man ein paar wenige Erfahrung hat, mit dem man mit den Grundbeschwerden, speziell jetzt bei Verdauungsbeschwerden, so optimal zurechtkommt. Die Beschwerden, die werden auch in den Familien manchmal ein Stück weitergegeben. Das heißt, wenn der Vater einen empfindlichen Magen hat oder die Mutter schon frühzeitig die Gallensteine entfernen lassen musste, kann es durchaus sein, dass die Kinder in diesen Organsystemen auch konstitutionelle Schwächen haben. Und wenn man das weiß, bedeutet das nicht, dass man zwangsläufig dort auch abgeschwächt ist. Aber wenn Symptome kommen, könnte man dort schon unterstützend eingreifen, dass man eben auch das Gallensystem unterstützt und somit die Fettverdauung verbessert, Cholesterinspiegel senkt, Triglyceride, also die Blutfette, oder eben diese Magenpflanzen einsetzt, schon vorm Essen oder auch nachher, wenn man merkt, Völlegefühl, helfen die Bitterstoffpflanzen auch nach dem Essen.
Etwas, was auch sehr weit verbreitet sind Bauchspeicheldrüsenbeschwerden. Wenn wir heute über die Zusammenhänge und versteckte Ursachen von Verdauungsstörungen sprechen, dürfen wir dieses wichtige Organ auf gar keinen Fall auslassen. Vielleicht erst mal zu Beginn, wofür ist denn überhaupt die Bauchspeicheldrüse zuständig, Herr Groß?
Ja, die Bauchspeicheldrüse ist bezugnehmend auf Verdauungsstörungen eines der sicher am meisten belasteten und sehr häufig auch überlasteten Organe. Sie wird sehr häufig überfordert durch zu viel Fette, Zucker, aber eben auch diese Kohlenhydrate, die ja dann umgebaut werden in Glucose. Es gibt zwei Bereiche bei der Bauchspeicheldrüse. Der Hauptbereich, etwa 98% der Funktion, ist die Produktion der sogenannten exkretorischen Enzyme. Das bedeutet der Verdauungsenzyme, die dann bei Nahrungsaufnahme in den Zwölffingerdarm abgegeben werden. Die Menge kann innerhalb von 24 Stunden durchaus 1,5 Liter betragen. Und wenn wir dann vielleicht 0,5 Liter vom Gallensaft noch mit dazu nehmen und auch den Magensaft, dann kann es durchaus sein, dass der Mensch innerhalb von 24 Stunden 3 Liter hochkomplexe Verdauungsflüssigkeit produziert. Der andere Bereich der Bauchspeicheldrüse ist, das ist oft noch mehr bekannt, ist eben diese inkretorische Funktion. Das bedeutet die Produktion vom Enzym zur Steuerung des Blutzuckers. Das Insulin wird also nicht in den Darm direkt abgegeben, sondern ins Blut. Und das sind die zwei Hauptaufgaben der Bauchspeicheldrüse. Sie produziert verschiedene Enzyme, zum Beispiel die Lipase zur besseren Fettaufspaltung in Zusammenspiel mit der Gallenblase, die ja auch primär sehr wichtig ist für die Aufspaltung der Fette. Die Triglyceride werden also zu 80% auch aufgespalten über die Lipase der Bauchspeicheldrüse. Amylase, ein anderes Enzym, ist wichtig eben für die Aufspaltung der Kohlenhydrate. Hm.
Jetzt möchte ich mal wieder praktisch werden, Herr Groß. Woran merke ich denn als Laie, als jemand, der vielleicht gerne und gut isst, dass vielleicht meine Bauchspeicheldrüse geschwächt ist? Was sind da so die typischen Symptome?
Also pauschal kann man sagen, wenn zum Beispiel fette Speisen zu sich genommen werden und man hat dann Aufstoßen, Völlegefühl, man hat eventuell auch eher Verstopfungen und Fäulnis, Dyspepsien, sagt man, oder faule Blähungen, spricht das eher für Störungen im Bereich der Galle. Es zeigt sich dort sehr gern auch schon ein konstitutioneller Fettegel, wie man sagt. Die Menschen mögen im Allgemeinen nicht gern Fett. Bei der Bauchspeicheldrüse gehen die Störungen oft im Bereich des Darmes mehr in Richtung breiige Stühle bis hin zu chronischen Durchfällen. Viele sogenannte Reizdarmsyndrome, was ja ein ganz pauschaler Begriff ist, der überhaupt noch nichts aussagt über Ursachen und Herkunft, sind oft eben nicht vom Darm, sondern eher von der übergeordneten Bauchspeicheldrüse kommend. Das bedeutet, dass die Bauchspeicheldrüse durch die nicht richtig aufgespaltenen Kohlenhydrate häufig eben zu Gärungen führt, also nicht diese Fäulnisprozesse im Darm, sondern Gärung. Das können durchaus sehr starke Reaktion sein im Bauch, also ein starkes gärendes Gefühl, ein klucksendes, blubberndes Gefühl mit diesen dann später folgenden breiigen, sauren Stühlen. Also das ist so mal diese ganz grobe therapeutische Differenzierung. Es richtet sich aber auch nach dem, was ein Mensch isst. Wie gesagt, wer auf Salate oder auch auf Fructose, also diese ganzen Unverträglichkeiten, die oft beschrieben werden, Laktose oder auch Fructose, wer da drauf reagiert, zum Beispiel Blähungen, starke Blähungen oder Durchfälle auf Obst, das ist dann meist ein Hinweis auf Störung der Bauchspeicheldrüse. Wer eher sagt, ich habe die fauligen Blähungen oder chronische Verstopfungen, auch wenn der Stuhl in seiner Farbe entfärbt ist, wenn er diesen dunklen Braunton nicht mehr hat, sondern eher in Richtung gelblich-orange geht, spricht auch schon für Störung innerhalb des Gallensystems.
Mhm. Womit sicherlich viele Menschen rechnen oder das Gefühl haben, dass sie unter einer Magenschwäche leiden. Darüber würde ich vielleicht gerne nochmal mit Ihnen sprechen, Herr Groß, bevor wir jetzt auch die Hörer einladen und sie auch Fragen speziell an Sie stellen können. Ist das etwas, was sehr häufig vorkommt, eine Magenschwäche? Oder sagen wir das einfach nur gerne, ach, ich habe wieder Probleme mit dem Magen und vielleicht sagt der Fachmann, ach, du hast vielleicht wirklich einfach nur das Falsche gegessen. Was verstehen Sie unter einer Magenschwäche?
Magenschwäche ist natürlich auch ein pauschaler Begriff, genauso wie Reizdarm. Und hinter der Magenschwäche steckt ja sehr häufig auch eine Fehlsteuerung, allein schon oft aus dem sogenannten enterischen Nervensystem, das heißt dem Bauchgedächtnis, diesen hochkomplexen, vegetativen, also autonom sich selbst steuernden Nervensystem. Da wird in den nächsten Jahren im Bereich der Gastroenteroneurologie, also dem Fachbereich, der sich eben mit dieser Magen-Darm-Nervensteuerung beschäftigt, noch viel, viel Interessantes erkannt werden. Diese Magenschwäche ist in manchen Fällen konstitutionell angelegt. Es gibt einfach Familien, die in ihrer Konstitution einen nicht so stabilen, kräftigen Magen haben. Das Gegenstück ist, wie in Bayern oft gesagt wird, der Saumagen. Das sind Menschen, wenn man die im Biergarten beobachtet, die essen und trinken alles durcheinander, wo ein anderer sagt, allein vom Zuschauen kriege ich schon ein Völlegefühl. Das sind Menschen, die haben einen relativ unsensiblen Magen, die vertragen viel. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, ich muss doch ein wenig vorsichtiger sein, ich muss schauen, wie viel ich esse, wann ich esse, also am Abend, nicht zu spät, weil ich sehr schnell dann eben dieses Magendrücken kriege, dieses Völlegefühl, vielleicht dann sogar eben auch die Tendenz entwickle zum Röhmheld-Syndrom. Und diese Symptomatiken vom schwachen Magen können sich häufig auch aus einer chronischen Schleimhautentzündung entwickeln. Es kommt dann oft auch zu einer mangelnden Eiweißaufspaltung und sehr häufig zu diesem Völlegefühl, zu dieser Fäulnis im Gegensatz zur Bauchspeicheldrüse, was mit Gärung oft einhergeht. Das heißt, die Nahrung wird nicht richtig aufgespalten, sie vergärt. Und beim Magen geht es eher in Richtung Fäulnis.
Mhm. Welche Rolle spielt denn dabei der Helicobacter pylori?
Ja, der Helicobacter pylori, spaßeshalber wird ja gesagt, der wird alle 5 Jahre wieder neu entdeckt. Es ist ja mittlerweile schon einige Jahrzehnte her, wo man versucht hat, Zusammenhänge herzustellen zwischen der Magenschleimhautentzündung, also der Gastritis, und diesem Helicobacter pylori. Ich glaube, das war Anfang der 80er Jahre, wo in der Fachpresse viel geschrieben wurde, wo er sozusagen entdeckt wurde. Und er ist von der WHO als krebserzeugend klassifiziert worden. Es bedeutet aber nicht, dass das die Ursache ist vom Krebs, sondern wenn Helicobacter pylori gefunden wird, kann die Tendenz zum Magenkrebs erhöht sein. Wobei man als Naturheilkunde die Sache von einer ganz anderen Richtung her betrachtet.
Welche ist das?
Das ist, dass man weiß, allein in Deutschland sind ungefähr 30 Millionen Bundesbürger mit diesen Helicobacter pylori. Also lässt das sich nachweisen, aber noch unter 10% bekommen überhaupt diese gastrischen Entzündungen der Magenschleimhaut. Das bedeutet, dass zwangsläufig dieser Helicobacter pylori nicht die Ursache sein kann. Die Betrachtung der Naturheilkunde geht, wie gesagt, in diese Richtung, wo man schaut, was schwächt das Organ, warum vermehrt sich ein Keim, also dieser Helicobacter, der ja physiologisch in der Magenschleimhaut vorhanden ist. Und dieser Helicobacter hat ja wie alle Keime in unserem Organismus auch eine Wirkung, denn er tötet andere Bakterien, die im Darm sich dann vermehren, wenn zum Beispiel ein Helicobacter pylori mit einem Antibiotikum eliminiert wird, dann kommt es oft zum Anstieg anderer Bakterien im Magen. Das heißt, Krebs kommt nicht einfach nur von einer Vermehrung der Bakterien, oder eine Schleimhautentzündung kommt nicht nur von dieser Vermehrung dieser Bakterien, sondern diese Entzündungen kommen durch vorangegangene Störung innerhalb dieses Organsystems Magen. Die Psyche kann eine große Rolle spielen, natürlich auch das Essverhalten. Aber ein Satz aus der traditionellen Naturheilkunde, man sagt, der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles. Das heißt, wenn das Milieu in dem Organsystem, also in diesem Fall im Magen, so weit geschwächt ist, dass sich eben ein physiologischer, also ein Keim, der eh schon vorhanden ist, in einem Übermaß vermehrt, dann führt dieser Keim auch durch seinen Stoffwechsel zu entzündlichen Prozessen. Das gilt für alle Organsysteme oder für alle anderen Gewebe im menschlichen Organismus. Werden diese Gewebe geschwächt, können sich dort Bakterien ansiedeln.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Gesundheitssendung, heute mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Wir sprechen über Verdauungsstörungen. Herr Groß zeigt uns die Zusammenhänge auf und vielleicht versteckte Ursachen. So haben wir eben schon über das sogenannte Röhmheld-Syndrom gesprochen. Und zwar nennt man das in der Fachsprache einen gastrokardialen Symptomenkomplex. Es können also Herzbeschwerden wie Herzklopfen auftreten oder Angstzustände oder dergleichen, die aber gar nichts mit dem Herzen zu tun haben, sondern eventuell mit einer Dysfunktion unseres Magen-Darm-Traktes. Oft fangen ganz allgemein Verdauungsstörungen an, dass wir mal ein Völlegefühl haben, sich ein Sodbrennen einstellen, dass wir was einfach nicht vertragen, Blähungen haben oder zu Verstopfung neigen. Aber das kann schon auch der Hinweis sein für eine Verdauungsstörung, denn Verdauungsstörungen, die schleichen sich oftmals sehr langsam ein. Ja, und dann haben wir Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu stellen an unseren heutigen Gast. Und davon gebraucht macht als erstes eine Hörerin, die uns aus dem Raum Mannheim erreicht hat. Ich darf Sie jetzt herzlich grüßen. Hallo.
Ja, ich grüße Sie. Ja, Der Vortrag war sehr informativ. Vielen Dank. Also ich leide unter Blähungen, unter Aufstoßen und Säuregeschmack im Mund. Immer mal wieder, dann ist es mal wieder besser und nehme diese Esomeprazol ein. Aber ich komme damit einigermaßen zurecht. Was
vielleicht
mich stört,
groß, wissen Sie, was das für
geht es ganz gut, aber wenn ich mich nachts ins Bett lege, dann sind die Schmerzen in der Brust, also zwischen dem Brustbein, das Brustbein. Egal welche Lage ich einnehme, es ist der Schmerz da und das hindert natürlich beim Schlafen. Wenn ich dann aufstehe, meine Arbeit mache, was auch immer, geht's mir wieder gut. Sobald ich mich umlege, fängt es wieder an. Können Sie da was zu sagen?
Also, Sie hatten da ein Präparat erwähnt. Es gibt ja in Deutschland 5 Hauptpräparate, die sogenannten Pumpenblocker oder Hämmer, wie sie genannt werden, Protonpumpenhämmer. Dieses Omeprazol oder Pantoprazol, das sind so eines der häufigsten. Man sollte, wenn man diese Präparate einnimmt, 2 Dinge wissen. Erstens führen die nicht zu Heilungsprozessen, sondern sie unterdrücken nur die Symptomatik. Und damit wird das ganze Geschehen in der Grundstörung also nicht korrigiert. Es kann zum Teil sogar noch schlimmer werden. Das ist der eine Fakt. Der andere Fakt ist, dass diese Protonpumpenhämmer, abgesehen davon, dass sie zu den weltweit häufigsten Verordnungen oder verordneten Medikamenten zählen, führen sehr häufig in ihren komplexen Nebenwirkungen zu anderen Verdauungsstörungen. Das heißt, sie haben Beschwerden, nehmen dieses Präparat ein, die Beschwerden, die Symptome verschwinden und als Nebenwirkung führen diese Protonpumpenblocker sehr häufig zu anderen gastroenteralen Störungen, das heißt also Störungen im Magen- oder Darmbereich. Und ja, vielleicht noch zu dieser Thematik zu sagen, im Allgemeinen ist mein Bestreben aus therapeutischer Sicht, diese Präparate schnellstmöglich auch abzusetzen oder auszuschleichen, um überhaupt erstmal zu schauen, was sind diese primären Störungen, wo kommen die denn her? Und wenn man diese Symptomatiken klar erfassen kann, weil man muss erstmal schauen, sind denn das überhaupt Verdauungsstörungen, die vom Organismus kommen, oder sind das mittlerweile schon Nebenwirkungen aufgrund dieser Medikamente. Und wenn man diese Symptome klar differenzieren kann, dann muss man zwangsläufig mit naturheilkundlichen Mitteln in diese Therapie hineingehen und dann einfach beobachten, abwarten, wie der Organismus darauf anspricht. Aber die Zielsetzung ist Heilung und nicht Unterdrückung.
Also das wären dann die Tees, die Sie genannt haben und verschiedene andere Mittel, die Sie dann zur Verfügung haben.
Ja, also so wie Sie es beschrieben haben, diese Beschwerden sind ja subjektiv auch schon sehr komplex bei Ihnen. Es erfordert zwangsläufig eine Anamnese, das heißt eine genaue Untersuchung erfordern. Sie müssen sich da in die Hände eines erfahrenen naturheilkundlichen Gastroenterologen begeben oder auch Heilpraktikers, der auf diesem Gebiet was davon versteht. Und diese Beschwerden sollten auf jeden Fall mit pflanzlichen Mitteln behandelt werden. Natürlich können Tees sehr hilfreich sein. Es kann aber auch sein, dass man therapeutisch anders eingreifen muss. Es gibt verschiedene Methoden, zum Beispiel Injektionen setzen auf bestimmte Punkte. Neuraltherapie nennt man das, in Verbindung mit anderen Präparaten. Es gibt Calm Valera von Hevert, das sind zum Beispiel Ampullen, die man einsetzen kann, auf bestimmte Punkte spritzen kann. Das führt zu einer Steuerung dieser vegetativen Komponente. Zincum Valerianicum, genauer heißen diese Ampullen. Und dieses Calm Valera, das sind Tropfen, aber dieses Zincum Valerianicum ist eben dieses Mittel, was sehr gut dieses Nervensystem, das enterische System auch beruhigt in Verbindung mit einem anderen Präparat, was auf die Bauchspeicheldrüse wirkt, Pankreatikum als Ampullen zum Beispiel. Und damit schafft man es, dass man die Steuerung dieser oder die Fehlsteuerungen dieser Verdauungssysteme schon erstmal neu kalibrieren kann.
Es ist schon interessant, dass Sie sagen, dass eben durch dieses Mittel, was ich nehme, auch andere Störungen hervortreten können. Mhm. Was ich gemerkt habe, ich leide unter übermäßigem Schwitzen, also Generalisator, dass dieses Schwitzen, seitdem ich das Medikament nehme, noch bedeutend schlimmer geworden ist.
Genau, und das ist dann oft schwierig für den Behandler, in der Erstanamnese zu differenzieren, was sind wirklich jetzt Ihre primären Krankheitssymptome, was ist zum Beispiel verschwunden, also was würden für Beschwerden kommen, wenn Sie dieses Präparat nicht nehmen. Das wäre mal der Idealfall einer Anamnese. Oder was sind tatsächlich jetzt Nebenwirkungen?
Okay, ich danke.
Ja, danke schön Ihnen. Alles Gute, Gottes Segen. Herzliche Grüße in den Raum Mannheim. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
In Wipperfürth ist am Telefon die Frau Köser. Auch Sie grüße ich jetzt herzlich.
Grüß ja, Gott. Ich grüße Sie auch ganz herzlich, Sie beide. Ich habe seit einiger Zeit, ich bin 71 Jahre, habe seit einiger Zeit so in Abständen Herzjagen. Bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass das vielleicht da so eine Ursache auch hätte. Und natürlich hat der Arzt sich dazu auch nicht geäußert. Meine Verdauung ist an sich regelmäßig, morgens früh, aber etwas dünn, sagen wir mal. Kein Durchfall, aber sehr kräftig und nicht richtig feste. Jetzt ist die Frage, Wermuttee allein, ich habe keine Lust, diese ganzen Tees da auszuprobieren. Wäre Wermuttee oder vielleicht Heilerde? Ja gut, ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, dass das vielleicht mit Magen- und Darmtrakt zusammenhängen könnte mit dem Herzjagen. Das ist ja mir zum ersten Mal untergekommen, sage ich jetzt mal. Wie sage ich das denn meinem Arzt? Ich habe diese Woche einen Termin beim Arzt und war beim Kardiologen und muss von dem Kardiologen jetzt dieses Ergebnis meinem Hausarzt da bringen.
Jetzt mal zu diesem Herzjagen, um darauf mal einzugehen. Das Herz ist ja ein Organsystem, was sehr stark vegetativ auch beeinflusst wird, das heißt vom autonomen Nervensystem. Herzjagen steht häufig im Zusammenhang, auch im Zusammenhang mit der Schilddrüse. Also das muss abgeklärt werden. Im Blutbild muss dieses Thyreostimulation-Hormon, also das ist dieses TSH, gemessen werden im Vergleich mit diesem T3, T4, diesen Thyroxin. Also diese Substanzen, die Schilddrüse produziert, sehr häufig für dieses Herzjagen oder entsteht dieses Herzjagen durch Fehlsteuerung der Schilddrüse. Es wird gerade im Bereich der Schulmedizin sehr häufig von der Überfunktion oder von der Unterfunktion gesprochen. Was man relativ wenig betrachtet, ist die sogenannte Dysthyreose, das heißt diese latenten Fehlsteuerungen, die lassen sich oft aus dem Labor heraus nicht erkennen, sondern nur an der Symptomatik. Also man sollte beobachten, wann dieses Herzjagen auftritt. Es gibt natürlich sowohl von Extrasystolen bis hin zu Tachykardien, also auch zu paroxysmalen Tachykardien, sagt man, wo es zu gewissen Entkoppelungen kommen kann. Man sollte das kardial auf jeden Fall abklären lassen. Ich finde das sehr häufig in der Praxis. Also es ist nicht selten, dass Menschen kommen mit solchen Herzbeschwerden, Rhythmusstörungen, Arrhythmien, wie man sagt, oder das Herzjagen. Und wenn man dann auf diese vegetative Ebene eingeht, zum Beispiel Calm Valera ist ein gutes Mittel, was man einsetzen kann bei diesen vegetativen Übersteuerungen. Und interessanterweise reagieren sehr viele Leute positiv drauf, die sagen, es ist besser oder ich habe das nicht mehr. Bei dem Einsatz von bestimmten Präparaten, die eben dann auf das vegetative Nervensystem gehen, die also die nervliche Steuerung des Herzens positiv beeinflussen können. Gerade diese Präparate haben positiven Einfluss bei Herzrhythmusstörungen. Das heißt, es muss nicht, oder eben auch Herzjagen, wie Sie es beschrieben haben, es muss also nicht primär vom Herzen kommen. Da ist auf jeden Fall auch Ursachenforschung hilfreich. Aber aus meinen jetzt fast über 20 Jahren Erfahrung haben sehr viele dieser Herzsymptomatiken ihren Ursprung eben nicht am Herzen, sondern in ganz anderen Bereichen, wie heute auch beschrieben, können durchaus auch Störungen der Verdauung zu diesen Problemen führen, die dann eben diese Symptome am Herz verursachen.
Ja, muss ich selber mich mal schlau machen jetzt und beim Arzt mal auf eine größere Untersuchung hin.
Ja, arbeiten. Ein bisschen drängen, dass Sie mit dem derzeitigen Ergebnis nicht zufrieden sind und ob das auch nicht eine Störung sein kann der Schilddrüse. Und er kann Sie ja gerne zu einem Fachkollegen mal weiterschicken oder eben genauere Untersuchungen anfordern, weil, wie gesagt, Sie sind ja mit dem Ergebnis jetzt noch nicht zufrieden. Und die Zielsetzung eines Behandlers ist ja immer, den Patienten letztendlich zufriedenzustellen.
Dankeschön, Dank. Frau Köser.
Ja.
Auch an Sie für Ihre Frage. Herzliche Grüße nach Wipperfürth. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
In der Oberpfalz ist auch eine Dame am Telefon, die sich einbringen möchte hier in unsere Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Verdauungsstörung, das ist uns unser Thema. Ich grüße Sie.
Hallo, grüß Gott. Ich leide auch unter Morgenschmerzen und unter Aufstoßen. Und die ziehen sich rauf, oft bis zum Ohr rauf. In der Gesichtshälfte, die Morgenschmerzen bei mir. Ich habe schon eine Magenspiegelung machen lassen, da war nichts. Ich weiß ja auch, und aufstoßen habe ich auch, also ich weiß nicht, was von wo das herkommen könnte.
Herr Groß, können Sie da schon etwas dazu sagen?
Natürlich ist das in diesem Rahmen immer schwierig, da von vornherein in eine richtige Richtung zu steuern. Aber ich sage jetzt mal so, rein intuitiv, wenn Sie diese Beschwerden länger haben, ist es natürlich wichtig, eben den Magen zu regulieren in seiner Funktion. Da sind die Bitterstoffe ganz hilfreich. Gerade wenn die Beschwerden aufstoßen, Völlegefühl, auch so vielleicht schon Richtung Reflux, wie man so sagt, also Aufsteigen von Säure. Wenn das relativ kurz nach dem Essen kommt, spricht das schon eher für eine gestörte Säureproduktion im Magen. Bitterstoffe sind dort oft sehr hilfreich. Es gibt zwei Bitterstoffe. Das ist einmal, also speziell jetzt für diese Übersäuerung, der Enzian. Und zum anderen das 1000-Güldenkraut, das sind zwei Pflanzen, die kann man bei Über- oder Unterproduktion der Magensäure einsetzen. Der Vorteil ist, dass dadurch zum Beispiel der Sphincter, also das heißt der Magenpförtner, sich auch oder der Mageneingang eben auch besser verschließt und dadurch die Säure nicht so weit nach oben steigen kann. Hilfreich sind in solchen Fällen oft Frischpflanzensäfte. Das heißt, der Schönenberger Kartoffel-Frischpflanzensaft hilft gerade bei diesen Übersäuerungen sehr gut. Ein altes Hausmittel sollte jeder, der Übersäuerung hat, im Haus haben. Es reguliert ein wenig die Säure, hat auch eine heilsamende Wirkung auf die Schleimhaut. Dann ein anderer Faktor ist gerade, das sollte man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal für die Hörer und Hörerinnen erwähnen, umso länger Beschwerden im Bereich des Magens sind, umso mehr kann sich das auf dem gesamten Organismus ausbreiten. Es entsteht dort der sogenannte kalte Magen. Der Magen produziert in seiner Schleimhaut einen sogenannten Intrinsikfaktor und der ist ganz wichtig für die Vitamin B12-Aufnahme im Dünndarm. Und wenn gerade Vitamin B12 fehlt, kommt es sehr häufig auch zu sogenannten Neuralgien. Das kann durchaus sein, wenn Sie dieses Problem haben, dieses Ziehen bis ins Gesicht. Ja. Entweder ist es ein neuralgischer Schmerz aufgrund eines chronischen B12-Mangels. Es entstehen häufig dann Polyneuropathien, aber auch Schleimhautatrophien, also reduzierte Schleimhäute. Das kann das eine sein. Das andere ist, das ist zwar jetzt nicht mein Fachgebiet, die sogenannte traditionell chinesische Medizin, aber eben auch im Bereich des Kopfes ziehen, synchron, also links und rechts, sowohl im Bereich, ich sage jetzt mal, des Jochbeines, also des Wangenknochens, auch im Bereich der Schläfe, die Magenleitbahn nach oben. Und es kommt nicht selten vor, dass eben ein gestörtes Organ dann diese Schmerzsymptome über diese Leitbahnen weiterleitet.
Soweit dann Ihre Frage beantwortet?
Ja.
Dankeschön für Ihren Anruf auch. Auch Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Auf
Ihnen
Wiederhören.
Auch einen schönen Tag noch.
Ja, danke. Genau, das war jetzt eine Hörerin aus der Oberpfalz. Und dann gehen wir zum Herrn Gstatter aus München. Grüß Gott, Herr Gstatter.
Ja, grüß Sie Gott, ihr beiden. Ich möchte mich zunächst einmal recht herzlich bedanken, dass es überhaupt so wunderbare Sendungen gibt. Vorher schon die Messe und jetzt dann so eine Sendung. Das ist einfach, so einen Sender gibt es nirgends mehr in Europa, denke ich einmal. Gell? Und da mal ganz, ganz lieben Dank. Wir durften auch im Mai einmal bei Herrn Dr. Kocher direkt in der Studienkapelle eine Messe mitfeiern. Insofern sind wir so mit dem Sender noch mehr verbunden. Gell? Aber jetzt bitte kurz zu meiner Frage. Und zwar, ich muss diese Voltaren-Resinat doch noch immer wieder mal nehmen. Ich habe ein neues Knie bekommen. Und da hat man mir das Omid verschrieben und trotzdem, ich krieg dann Sodbrennen bis rauf zur Kehle. Ich habe mich in der Klösterapotheke, ich habe immer bereits diese Heilerde geholt, aber das hilft auch nur einmal eine Stunde und dann geht das wieder los bis oben rauf. Mhm.
Also jetzt sind wir bei dem Thema, Herr Groß, Magenbeschwerden aufgrund von Medikation. Mhm. Vielleicht beschreiben Sie noch die Wirkstoffe, auch was der Herr Gstatter als Gegenmedikation auch bekommen
hat. Ja, diese Voltaren-Präparate, die haben ja als primären Wirkstoff dieses Diclofenac. Und Diclofenac ist natürlich eine hochaggressive Substanz, speziell für den Magen. Dann wird eben um die Magenschädigungen, die sehr schnell und sehr heftig eintreten können, ein Magenschutzpräparat gegeben. Aber die Kombination dieser Präparate führt im Allgemeinen auch immer wieder zu Beschwerden. Also Voltaren ist ein Stoff, der im Grunde genommen in der Medizin sehr häufig eingesetzt wird, mit sehr vielen Nebenwirkungen. Es ist einfach so, dass es kein Alternativpräparat gibt, auch im Bereich der Orthopädie, also der Schmerztherapie der orthopädischen. Es gab mal vor Jahren, dieses Vioxx war da mal einige Zeit in den Händen der Orthopäden. Das ist dann auch wieder verschwunden, weil einfach die Komplikationen, die Nebenwirkungen so schlimm waren. Generell sollte man schauen, dass man von diesen Präparaten wegkommt. Es sollte wirklich nur als eine Art Notpräparat betrachtet werden, wenn die Schmerzen nicht mehr zu ertragen sind. Aber ganz wichtig ist, alternative Methoden suchen, um zum Beispiel diese postoperativen Schmerzen am Knie behandeln zu können. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann das ganz banal abspritzen mit neuraltherapeutischen Mitteln, um dort den Stoffwechsel zu verbessern. Generell nach Knieoperationen sollte man immer auch Venen- und Lymphmittel nehmen. Es gibt da zum Beispiel dieses Lymphaden, ein sehr gutes Präparat, was den Lymphabfluss aus dem Gelenken verbessert und die Venenpräparate, auch die Unterschenkel entstauen, damit sozusagen dieses gesamte, diese Säfte, die das Knie durchströmen müssen, beziehungsweise vorbeigeleitet werden müssen, damit das Knie optimal auch versorgt und entsorgt werden kann.
Ja.
Und da gibt es gerade in der biologischen, naturheilkundlichen Medizin, auch in der Sportmedizin, einige bewährte Präparate, die man dort einsetzen kann, um eben diese postoperativen Beschwerden noch zu verbessern. Aber große Vorsicht ist immer geboten mit dem Wirkstoff Diclofenac.
Gut.
Ja, es ist auch so, wenn ich das jetzt auch einmal, ich zwinge mich dazu und setze das auch einmal, kann das 3 Tage, 4 Tage mal aussetzen, aber trotzdem, dieses heiße Gefühl dann ist noch trotzdem vorhanden, obwohl ich jetzt Heilerde nehme und eben auch ja dieses Omeb da.
Ja, das sind eben genau diese Problematiken mit diesen hochkomplexen Nebenwirkungen, eben gerade Omeprazol oder Pantoprazol, was da genommen wird, die verschiedenen Magenschutzpräparate, die eben versuchen, die Säureproduktion zu blocken. Dadurch werden aber auch viele andere Bakterien, die durch die Säure eliminiert werden, nicht geschädigt oder eben ja eliminiert. Und es kommt dann zu einer Verschiebung des Milieus innerhalb des Magens, der Magenschleimhaut, der Magensäfte. Dadurch entstehen langsam auch chronische Schädigungen, sodass eben Menschen, die lange diese Präparate nehmen, durchaus schwere Verdauungsprobleme bekommen können. Und die Heilerde ist im Allgemeinen ein sehr gutes und effektiv einsetzbares Präparat. Es ist ja ein Säurebinder, aber eben auch ein Giftbinder, wird aber speziell bei den Nebenwirkungen von diesen Präparaten, kann man einsetzen, bringt sicher auch einiges, aber man sollte dort doch ein bisschen anders rangehen, damit die eventuell jetzt schon geschädigte Magenschleimhaut sich auch wirklich regenerieren kann.
Herr Gestatter, dann wünschen wir Ihnen jetzt alles, alles Gute, gute Besserung, auf Wiederhören. Ja, jetzt haben wir eine Anruferin aus Norwegen, Frau Engel, das freut mich jetzt natürlich besonders, Sie begrüßen zu dürfen. Hören Sie uns über Satellit oder über das Internet?
Ich höre Sie übers Internet.
Auch das ist ja möglich.
Guten Tag.
Guten Tag.
Und guten Tag, Herr Groß.
Ja, grüß Sie Gott.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, also meine kleine Tochter, die ist 4,5 und die leidet schon seit 2 Jahren an chronischer Verstopfung. Und jetzt zusätzlich hat sie chronische Blasenentzündung und mehrmals hatte sie jetzt Nierenbeckenentzündung. Und wir vermuten, dass eigentlich die chronische Verstopfung halt die Ursache eigentlich auch für die Blasenentzündung und die Nierenbeckenentzündung ist.
Also man muss das von 2 Seiten her betrachten. Natürlich gibt es immer Zusammenhänge. Der Mensch ist eine Funktionseinheit. Sobald es in bestimmten Bereichen zu Störungen kommt, reagieren andere Organsysteme mit. Also speziell die Zystitis, die Blasenentzündung oder auch die Nierenbeckenentzündung. Ich gehe davon aus, dass das antibiotisch behandelt wurde. Ist das richtig?
Aber das kommt halt sehr oft wieder. Also das Antibiotikum und so, das wirkt meistens nur vorläufig und dann nach 1-2 Wochen, im Moment hat sie schon wieder auch eine Blasenentzündung. Also zum Glück keine Nierenbeckenentzündung, aber
ja. das Die Problematik ist bei den Gaben von einem Antibiotikum oder wenn das mehrmals wiederholt wird, dass es sowohl innerhalb des Immunsystems eine Irritation gibt. Das heißt, von dem Antibiotikum werden nicht alle Keime, die eben zur Blasenentzündung führen, vernichtet. An der Stelle muss man auch wieder sagen, wenn die Blase geschwächt ist, vermehren sich zwangsläufig physiologische Keime, die also immer da sind. Generell ist es so, dass ein Antibiotikum etwa ja bis zu über 30% der Darmflora, also der Darmbakterien, schädigt. Kinder, die häufig Antibiotika bekommen, sind meistens in einer immunologischen Schwäche. Einerseits, weil das Antibiotikum immer Restbelastungen von Bakterien zurücklässt. Es geht dann in diese chronischen Entzündungen hinein. Zum anderen wird eben der Darm geschwächt. 80% unseres Immunsystems sind im Darm angesiedelt, in diesen lymphatischen Bereichen. Und wenn 30% der Darmflora schon nach einer einmaligen Gabe von 7 Tagen geschädigt werden können, kann man sich vorstellen, dass bei einem Kleinkind, wo die Darmflora sich ja erst aufbauen muss, die Schädigung teilweise schon sehr groß sein muss. Also wenn Ihr Kind bei mir in der Praxis wäre, würde ich jetzt nicht nur die Blase behandeln und anti-entzündlich arbeiten, sondern auf jeden Fall den Darm versuchen mit zu sanieren und zu therapieren, denn das ist das wichtigste immunologische Organ. Das ist das eine. Zum anderen, Kinder, die verstopft sind, sollte man auch mal diesen psychosomatischen Teil genauer betrachten. Wir wissen heute, dass bei den Kindern die fäkalen Konkremente, das heißt also der Stuhl, als eine Art körperlichen Besitz angesehen wird. Und manchmal ist es so, dass die Kinder oft in eine Verstopfung hineingehen, wenn sie bestimmte Dinge nicht hergeben wollen. Also es ist tatsächlich so, dass die Kinder den Stuhl, den sie abgeben, als ihren eigenen Besitz ansehen. Und diese Verstopfung bei Kindern kann durchaus auch psychosomatischen Ursprung sein.
Ja, also im Moment benutzen wir halt Movicol. Also wie stehen Sie zu diesem Mittel, also Movicol, um halt regelmäßig, dass sie halt regelmäßig Stuhlgang hat? Also kennen Sie das?
Im Grunde genommen wird damit die gesunde Funktion des Darmes sehr stark beeinträchtigt, weil diese Funktion des Darmes eben über dieses enterische Nervensystem, das sogenannte Bauchgedächtnis, gesteuert wird. Wir wissen heute, dass dieses Gedächtnis teilweise viel mehr Informationen an unser Gehirn liefert aus dem Bauchgedächtnis heraus, als das Gehirn zurücksendet. Das heißt, unser Gehirn wird viel mehr beeinflusst vom Bauchgedächtnis als umgekehrt. Die Störungen, die dann gerade bei Kindern auftreten, sollte man versuchen, auf ganz natürliche Art und Weise wieder zu korrigieren, weil sich doch dann dort ja chronische Zustände eben auch bei Kindern schon entwickeln können.
Ja.
Also dieses Kind gehört auf jeden Fall in die Hand von einem erfahrenen Naturheilkundler.
Ja, vielleicht könnte ich ja mal bei Ihnen einen Termin ausmachen, wenn ich nach Deutschland reise.
Genau,
oder so.
Das machen wir so. Sie wenden sich an den Hörerservice oder klicken ins Internet auf die Webseite von Herrn Groß, wiedergesund.de. Nun wünschen wir Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Herzliche Grüße nach Norwegen an Frau Engel.
Guten Tag noch.
Ja, Ihnen auch.
Alles Gute.
Die letzte Hörerin für heute hier in der Anrufsendung, in der Lebenshilfe, in der Gesundheitssendung, das ist die Frau Weber aus Frankfurt. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich will mich kurz fassen, weil die Sendung auch zu Ende ist. Sie sagten eingangs, Herr Groß, jeder sollte 25 Kräuter in seiner Apotheke haben, ja? Und da ich gerade dabei bin, mir so eine Hausapotheke zusammenzustellen, würde es mich sehr interessieren. Wenn Sie mir das jetzt nicht gleich so schnell sagen können, wäre es vielleicht nett, Sie könnten mir das schreiben. Wobei ich auch an diesem Wermuttee interessiert wäre. Frage, kann man den so dosieren, dass man so eine Kanne pro Tag trinkt, 1,5 Liter, oder ist das zu viel des Guten?
Also die Trinkmenge 1,5 Liter ist schon mal ganz gut in Bezug auf Flüssigkeitsmenge, aber 1,5 Liter Wermuttee ist definitiv zu viel.
Ja.
Also in der Phytotherapie werden die Drogen im Allgemeinen so verordnet, dass man einen Heiltee nicht länger als 3 Wochen trinkt. Dann sollte er umgestellt werden, ganz einfach, weil ja doch die Pflanzen, was man oft selber nicht denkt, eine tiefe tiefgreifende Wirkung haben. Und man sollte dann eben nach 3 Wochen auf jeden Fall beobachten können, dass sich die Beschwerden auffällig verbessert haben oder auch verschwunden sind. Diese 25 Pflanzen, das ist so eine Grundzusammenstellung, wo man dann sich seine Tees entwickeln kann. Da ist zum Beispiel die Pfefferminz dabei, die Schafgarbe, aber auch der Löwenzahn. Der Wermut generell als Bitterstoff, Droge oder überhaupt auch alle anderen Bitterstoffpräparate sollten etwa 10 Minuten vor dem Essen genommen werden, um eben die Verdauungssäfte vorzubereiten. Und da sind eben 1000-Güldenkraut zum Beispiel oder auch die Wegwarte ganz gern in diesen Rezepturen mit enthalten.
Haben Sie darüber auch ein Buch geschrieben oder wo erfahre ich da noch mehr drüber und entsprechende Dosierung und? Also zum Beispiel Wermuttee, denke ich mal, ein Esslöffel auf 1 Liter und 10 Minuten ziehen lassen.
Aber es ist ja normalerweise schon so, Herr Groß, wenn ich in die Apotheke gehe oder im Fachhandel mir meine Drogen hole, dass dort schon Dosierungen angegeben sind, auch oftmals auch schon die Symptomenkomplexe.
Es gibt zum Teil Fertigprodukte, die schon gut sind, zum Beispiel von der Firma Salos. Da gibt es diesen Magentee oder diesen Lebergalle-Tee. Das sind gute Mischungen. Bitterstoffdrogen sind da enthalten. Die pharmazeutisch-technischen Assistenten oder eben auch die Apotheker sind ja in ihrer Ausbildung auch in der Rezeptierung und in der Mischung geschult. Also wenn Sie Probleme haben, können Sie durchaus entweder mit einem Rezept von einem Phytotherapeuten, also Pflanzenheilkundler, in die Apotheke gehen, oder es gibt dort schon manchmal diese Fertigtees. Da kann man schon selber ganz gut und erfolgreich damit arbeiten.
Gut, und die könnte man auch alle mischen, diese Pfefferminze, Löwenzahn und Wegwarte und so weiter.
Ja, mischen kann man das schon, bloß man sollte doch ein bisschen was eben von der Pflanzenheilkunde verstehen. Wenn man jetzt die Kamille zum Beispiel mit der Pfefferminz mischt, die sind sehr kontraher. Die Kamille zum Beispiel ist eben eine wärmende Pflanze, die adstringierend, also zusammenziehend ist, während die Pfefferminz zum Beispiel eher eine, also diese Menta piperite, wie sie heißt, gibt ja viele Minzarten, aber unsere klassische Pfefferminz ist eine entkrampfende, also lösende und kühlende Pflanze. Und da ist es eben wichtig, dass man weiß, wo setze ich welche Pflanze ein. Generell, also ein guter, erfahrener Phytotherapeut, Pflanzenheilkundler, hat in seinen Teerezepturen nie mehr wie 5 Pflanzen drin. Mhm. Wobei 3 Hauptkardinaldrogen schon oft ausreichen.
Und Literatur gibt es umfangreich, zum Beispiel auch das Handbuch der Klosterheilkunde, was sicherlich an dieser Stelle empfohlen werden kann, auch mit vielen Rezepturen, wo man so eine Ahnung davon bekommt. Ich bedanke mich bei Ihnen noch für Ihren Anruf, Frau Weber aus Frankfurt, auf Wiederhören. Auch bei Ihnen, Herr Groß, herzlichen Dank wieder fürs Dabeisein. Ein auch wieder sehr umfangreiches Thema hatten wir heute, Zusammenhänge von Verdauungsstörungen und deren versteckte Ursachen. Wir haben jetzt schon mitbekommen, dass es oft nicht umgänglich ist, einen Fachmann aufzusuchen. Doch wenn wir Ihre Sendungen immer gewissenhaft hören, kann man doch das eine oder andere schon vielleicht für sich selber da herausziehen und einfach in die Wege leiten.
Ja, abschließend vielleicht kann man sagen, was sehr wichtig ist, nicht die Symptome einfach unterdrücken, sondern auch auf die Wirkung der Pflanzen vertrauen. Sie haben eine sanfte, oft wirklich nebenwirkungsfreie Wirkung und sie greifen sehr tief auf den Organismus ein. Man sollte sich, wenn man selber in dieser Richtung noch nicht so ein Wissen hat, sich auf jeden Fall eine fachliche Unterstützung holen, entweder aus dem Bereich der Mediziner oder auch der Heilpraktiker. Und in allererster Linie gilt eben, die Symptome mit natürlichen Mitteln behandeln und nicht unterdrücken. Das ist eben auch die Zielsetzung in unserer Praxis. Und da ist natürlich der Behandlungserfolg dann umso schöner, wenn man weiß, dass man eben nicht einfach auf chemische Substanzen gesetzt hat, sondern doch auf die Kraft der Natur, der Schöpfung letztendlich und dieser wunderbaren Wirkstoffe in den Pflanzen.
Dankeschön. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Möchten Sie mit Andreas Groß Kontakt aufnehmen oder mehr über ihn erfahren im Internet? Gehen Sie auf seine Webseite www.wiedergesund.de, in einem Wort www.wiedergesund.de, oder gehen Sie auf unsere Homepage www.wiedergesund.de. horeb.org. Gerne können Sie auch den Hörerservice anrufen. Dort gibt man Ihnen gerne die Kontaktdaten von Andreas Groß weiter. Der Radio Horeb Hörerservice steht Ihnen bis heute Mittag 12 Uhr und dann von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung unter der 08323 96 75 110. Einen CD-Mitschnitt können Sie sich bestellen und gerne auch nachfragen, welche weiteren Themen wir in der Gesundheitssendung hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb behandelt haben mit Andreas Groß. Der CD-Dienst hat die Rufnummer 08323 96 75 110. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz guten und reich gesegneten Tag. Danke fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.